Herzlich willkommen zu der Spoilerfabrik, einem neuen Digitec-Spoilercast mit mir, Luca Fontana, Domagoj Belancic.
Hallo.
Und Philipp Rüeg.
Hallo.
Ja, wir sind da gerade mitten in einem Prozess, würde ich sagen, auf unserem Fließband Fallout, die neue Amazon-Hitserie und natürlich die Adaption von der erfolgreichen Game-Reihe. Und in der ersten Spoilerfabrik-Folge, dort haben wir die ersten zwei Fallout-Folgen gründlich inspiziert, analysiert und durchleuchtet. Heute knöpfen wir uns die Fallout-Folgen 3 und 4 vor. Und ganz wichtig an diesem Punkt nochmal, nein, das ist keine klassische Filmbesprechung, das heisst, mit geht wirklich tief in die Materie und vor allem, es werden Spoiler vorkommen. Ganz viel, wir werden die ganze Serie spoilern, nicht die ganze Serie, aber Folge 3 und 4 werden wir spoilern. Darum, falls ihr die noch nicht gesehen habt, unbedingt nachholen, bevor ihr da weiterhört. So, habe ich irgendetwas vergessen?
Wir hätten letztes Mal so eine Hausaufgabe geben, sagen. Hä? Jetzt, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, bis übermorgen bitte die Folge schauen. Gibt es halt heute. Heute gibt es aufs Gehen. Tut uns leid.
sorry, die Aufgabe. Also jetzt müssen wir halt Pause machen, nochmal schnell schauen und dann wieder zurückkommen, bitte. Ja, ich würde sagen, wir steigen direkt ein in die dritte Folge namens The Head, also der Kopf. Auch da hat wieder der Jonathan Nolan Regie geführt. Und wieder mal ganz kurz vorausgeschichte, wie hat euch die Folge gefallen, Tommy?
Von den vier, die wir bis jetzt gesehen haben, schon mal ein bisschen vorgegriffen, habe ich es bis jetzt die schwächste gefunden. Was nicht heisst, dass sie schlecht war. Ich habe es immer noch sehr gut gefunden. Aber es ist, glaube ich, irgendwie gefühlt am wenigsten passiert, am wenigsten spannend passiert. Es hat so keine Outstanding-Szene gehabt, wie zum Beispiel in Episode 2, der Kampf am Schluss in Philly. Es hat mehr, das ist mir noch aufgefallen, es hat mehr hin und her gegeben zwischen den verschiedenen Charakteren. Oder in den ersten zwei Episoden hast du eher so ein bisschen grössere Blöcke gehabt, wo du länger bei den Charakteren bist geblieben. Und jetzt ist es so mehr hin und her gewesen. Aber ich finde es ein gutes Setup für die weiteren Handlungsstränge, die dann in Episode 4 zum schon mal ein bisschen vorgreifen, sehr an Fahrt aufnehmen.
Ich habe alle solche auf dem gleichen Niveau empfunden. Ich finde einfach alle gut. Ich finde jetzt nichts herausragend. Ich finde es einfach eine sehr unterhaltsame Serie und ich habe auch der viel Spass gehabt. Ich habe aber am wenigsten Notizen gemacht. Ich weiß jetzt aber nicht, was das aussagt.
Es ist eben, weil viel Charakterarbeit gemacht wurde in dieser Folge. Das hat der Phil dann wahrscheinlich auf Durchzug geschaltet.
Und das war schon eine sehr kurze Folge, oder? Mit 40 irgendetwas Minuten im Vergleich zu der stündigen oder 1 Stunde 15 vor der ersten Episode. Also relativ kurz,
ja. Ja, das ist nur so kurz.
Ja, ich glaube 48 Minuten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Irgendwie so etwas habe ich mir auch aufgeschrieben. Und
immer etwa 10 Minuten noch irgendwie am Schluss Vorschau und so Zeug.
Genau. Aber die erste Folge zum Beispiel, die ist ja 1:15 gegangen, die ist mit Abstand die längste. Das ist,
aber auch die jetzt 10 Minuten, also ist ja 1:05 gegangen oder so, oder?
Voll. Aber ich bin auch ein bisschen gesehen wie ihr, oder vor allem wie der Tommy, ich habe es auch eher noch die schwächste gefunden. Schwächst nicht im Sinne von schlecht, aber es war halt vom Tempo ein bisschen zäher gewesen. Ich hätte schon fast ein bisschen als, so weißt du, wie bei Game of Thrones fast gesagt, also das Hin- und Herwechseln zwischen den verschiedenen Locations ist jetzt nicht schlecht, sonst ist ein bisschen vom Stil her anders als die ersten zwei Folgen, aber sonst, ja, passiert ist nicht viel, aber wir haben viel Charakterarbeit gemacht, würde ich sagen. Darum steigen wir ein mit dem Intro sozusagen von dieser Folge. Dort bin ich wiederum voll hooked gewesen, weil man sieht wieder den Schauspieler vom Ghoul. Wie heisst er nochmal? Goggins.
Walton Goggins.
Danke, Walton Goggins. Und er ist da aber als Cooper zu sehen. Und wir sehen jetzt mal ein bisschen so seine Arbeit, bevor er seinen Stern gefallen ist. Er ist wohl in dieser Welt ein bisschen wie der John Wayne gewesen, der Western-Star. Und auch in seinen Filmen wie der John Wayne will er das Richtige tun. Er ist so quasi ein bisschen der Beacon of Justice und bekommt aber vom Regisseur den Auftrag, über seinen Feind den Kopf wegzupusten. Und der Cooper findet das eigentlich gar nicht geil. Also, das macht mein Charakter doch gar nicht. Und ist irgendwie noch wieder der spannende Kontrast zwischen dem, was nachher später aus ihm wird.
Ja, das machen ja, 219 Jahre als Ghoul. Verändern die.
Ja, man kann sagen, es ist wieder so ein typischer Wechsel, wo irgendwie passt. Das ist auch nicht in die Länge gezogen und du siehst eben genau den Charakter, wie er vorher war, seine Beziehung zu der Familie, zu den Kindern und Frau. Und einfach auch, weil das Setting auch cool ist, weil du meistens irgendwo im Hintergrund auch wieder so die Retro-Zukunftssachen siehst, wo dort aber noch funktioniert, wie es gedacht haben und nicht 20 Jahre später.
Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, ehrlich gesagt, ist, in welcher Zeit spielt die Timeline von Cooper? Ist das 1950er oder ist das, keine Ahnung, später?
Nein, also, Bomben sind ja auch theoretisch, glaube ich, in unserer Zukunft. Das ist so eine Retro-Zukunft. Ich glaube, Bomben sind 2077
Bomben gefallen.
Ja.
Okay, also das ist Jahr, in dem Fall ist das mehr oder weniger in den 2070er Jahren sozusagen.
Ja, genau. Und
da bin ich mir nämlich nie so draus gekommen, weil eben die ganze Technologie und so ist so derart retro, aber
Ich glaube, ich habe jetzt mal erklärt, wie mit das ist einfach ein alternatives Universum zu unserem, das in den 50er Jahren stecken geblieben ist, ästhetisch. Und technisch bis zu einem gewissen Grad, weil gewisse Sachen nie erfunden wurden. Und irgendjemand hat auch mal gefragt, ob es Internet gibt in dieser Welt, in dieser Retro-Future-Welt. Und die Macher haben gesagt, ja, es gibt das Internet, aber nicht so, wie wir das aus unserer Sicht vorstellen. Also es ist alles so ein bisschen irgendwie nicht so weit, wie wir sind technisch und alles so ein bisschen veraltet, aber gleichzeitig halt auch futuristische Sachen, die wir nicht haben, wie Roboter und so. Das ist eine ganz komische Mischung. Aber ich finde das finde ich aber auch spannend, irgendwie so Sachen, die nicht zusammenpassen oder irgendwie in dieser Future-Retro-Welt.
Es ist halt eben, wie gesagt, das Typische, wie es man sich in den 50ern vorgestellt hat. Das siehst du auch dann nämlich den Weltausstellungen von damals. An dem hat man sich ja sehr orientiert, wo alles immer sehr rund ist. Und eben genau irgendwelche Roboter mit Antennen und so.
Quasi wie man sich in den 1950er Zukunft von den 1980er vorgestellt
quasi,
hat. Mit fliegenden Autos und keine Ahnung was. Und alles aber so in den retro-futuristischen Stil. Okay, jetzt wird mir auch einiges klarer. Klarer wird es wahrscheinlich auch der Lucy, beziehungsweise die Szene, wo sie hat jetzt ja fängt am Wildzug, das ist die Target, also die Zielperson. Aus der zweiten Folge hat sie den Kopf schön abgeschnitten und haut ihm dann so einen huren Tracker in die Nase rein. Und ich kann schon mal sagen, also eben, Phil, du hast schon recht, sie ist brutal pragmatisch.
Sie hat sich schnell dran gewöhnt an ihre Situation.
Sie kommt in dieser Welt an und macht wirklich eigentlich eine gute Figur. Dafür, dass sie andererseits dann in anderen Szenen wieder ein bisschen überfordert ist, aber sie lernt extrem schnell. Ja. Ich glaube, so viel kann man sagen.
Genau, ich habe auch gefunden, sie hat sich sehr schnell eingewöhnt in die schräge Art von dieser Welt. Obwohl ihre Welt ist auch sehr komisch gewesen, aber auf eine andere Art. Und jetzt ist halt alles eben, muss man ein bisschen improvisieren und mit dem Flow gehen.
Genau. Und auch da nochmal die Erinnerung, auch wieder so die Szenen werden wirklich so durcheinander gemischt. Ein bisschen von der ältesten die Erinnerung, dass das, was auch immer im Kopf vom Wilzig feststeckt, mit dem konturiert man das Ödland. Und in Philly selber ist aber noch der Maximus. Und ich glaube, jetzt kommt die Szene, die du in der vorherigen Folge hast wollen andeuten, ja. Phil, mit seiner Rüstung, wo kaputt ist und wo er sie reparieren muss. Und dann prügelt er sich da mit ein paar, ich habe die jetzt einfach mal Ravagers genannt, also keine Ahnung, Schrottsammler oder keine Ahnung, wie würden die dem sagen?
Ja, so Scavengers, genau. So die typische,
Scavengers, genau.
Wo halt da gesehen. Also genau, ich glaube, es fängt an. Er ist, glaube ich, dort schon in der Stadt, weil er einfach sein Power Armor ist halt kaputt gegangen nach dem letzten Kampf. Und dann muss er ihn halt irgendwie reparieren, irgendein Style. Und dann geht er ja eben wieder in die Stadt. Also ich weiß gar nicht, ist er wieder in Philly oder was?
Ich glaube, es ist immer noch. Er geht zurück in Philly, ja, genau.
Die habe ich einfach, die Szene dort habe ich einfach mega lustig gefunden. Die kommt ja noch vor dem Kampf. und er eben sagt, hey, kannst du den reparieren? Sie sagt irgendwie.
Ah ja!
Genau, es braucht halt vier Kronkorken. Wie heißt das? Jetzt habe ich das Englisch vergessen.
Bottle Caps.
Ah, ich sage nie ein deutsches Wort. Jetzt habe ich es irgendwie nicht gewusst. Bottle Caps und er hat in seinem Schuh innen. Sorry, wie genau laufst du mit so Bierdeckel in deinem Schuh innen? Das muss super bequem sein. Aber er hat eben nur drei. Und dann bin ich super geil, holt er sich einfach beim. Er gibt einfach einen Zahn, lässt er sich kurz rausreißen.
Absurd, ja.
Also das Offscreen und dann kommt dann nochmal ein Ding, oder?
Sind eigentlich Zähne auch so etwas wie eine Währung? Das weiß ich gar nicht aus den Games, weil schon mal ein bisschen vorgegriffen, der Ghoul tut ja später auch einem anderen Ghoul einen Zahn entfernen. Ich weiß gar nicht, ob Zähne etwas Wertvolles sind. Das kann ich mich voll nicht erinnern aus
den Games. Nicht,
hey. Wahrscheinlich einfach gesunde Zähne. Also, wenn du dir vorstellst, in dieser Welt, wo alle da verfault und nicht mehr 10 Finger.
Das stimmt. Ja.
Also, wenn du ein paar gesunde Zähne kannst haben, das ist etwas wert.
Ja, und das Geile, dann sagt er, schau, ich gebe dir noch einen mehr, wenn du die Reparatur schnell machst und ist wirklich so, da, vielleicht eine Sekunde. verstanden. Danke, hast du noch extra gezahlt für nichts.
Extra und zwei.
Ja, genau.
Wirklich. Einen draufgehauen. Das ist so geil. Das ist wirklich der geile Humor von dieser Serie. Und nachher, wenn er die Scavengers auch fertig macht, auch dort wieder. Also ich durchschaue den Maximus immer noch nicht so ganz. Einerseits wehrt er sich natürlich selber, logisch, aber andererseits scheint er dann auch doch recht Freude zu haben an der Gewalt, die er da kann ausüben kann. Also es ist schon ein bisschen eine sadistische Ader. Und gleichzeitig merkt quasi seine Basis oder meldet sich seine Basis beim Ritter Titus und sagt, hey Kollege, du hast dich nicht gemolden. Und er sagt, ja, alles gut. Also der Maximus verstellt sich, tut, als ob er der Ritter Titus wäre, sagt, alles gut. Mein Knapp ist gestorben, aber sonst ist alles gut und so. Weil ja, er plant wahrscheinlich ein bisschen voraus, wenn er zurückkommt und warum er allein ist. Und dann sagt aber die Basis, okay, wir schicken dir einen neuen Knappen.
Und das, wir haben noch genug im Angebot, sagen sie.
Wir haben noch genug.
Ist egal, wenn sie sterben, wir haben noch genug.
Und das, finde ich, leitet ein bisschen so die spannendste Storyline von dieser Folge ein oder die spannendste Charakterbeziehung von dieser Folge selber, nämlich die zwischen dem Maximus und seinem neuen Knappen. Ich habe jetzt dem seinen Namen dort aufgeschrieben, aber.
Thaddäus.
Thaddäus, genau. Thaddäus, die haben alle coole Namen. Maximus, Thaddäus, Titus, alles ein bisschen so der Ritterlegende, Artus, der Ritterlegende angelehnt. Und auch dort haben wir wieder so eine kurze Szene, die der Maximus überlegt. Also das Spannende ist ja, der Thaddäus ist einer von denen, die ihn vorher gemobbt haben immer. Und jetzt ist er quasi der unterwürfige Rolle vom Knappen, wo einem Ritter Titus muss dienen und der Maximus darf sich natürlich nicht verstellen und zeigen, wer er wirklich ist. Er muss so tun, als ob er immer noch der Ritter Titus wäre. Und dort passiert einiges. Also ich weiß nicht, wie habt ihr das so gefunden, die Beziehung zwischen diesen beiden?
Ich habe es gefunden, wie der Maximus am Anfang seine Macht ausspielt und sich eigentlich so ein bisschen wie der Titus verhaltet. Oder auch mit der Rüstung, wo er ihm zuschießt und sagt, clean this. Also wirklich genau wie der Titus. Oder wenn er dann auch auf so einen Äpfelbaum in Anführungszeichen geschickt. Zum Äpfeln suchen, offensichtlich keine Äpfel drauf waren.
Hat 5 Blättchen noch gehabt. Genau.
Und ich habe schon verstanden, weil er hat ihn früher gemobbt und jetzt will er so ein bisschen seine Macht ausspielen. Aber das kippt dann auch irgendwann, wo sie so ins Gespräch kommen miteinander, wo der Thaddäus, glaube ich, irgendetwas repariert an ihrer Rüstung. Der Thaddäus dann auch erzählt von seiner Vergangenheit. Das habe ich übrigens recht eine geile Hintergrundstory für ihn gefunden. Er sagt, er ist auf einer Fleugenfarm gross geworden. und er ist der Shitter. Das heisst, er war einfach da zum Schiessen und seine Exkremente hat man den Fleugen verfüttert. Und Fleugen
hat man gemästet, damit er mehr schiessen kann.
und Fleugen hat man dann verkauft als Proteinquelle. So geil. So eine kleine lustige Hintergrundgeschichte. Aber dort erfahren wir auch, dass der Thaddäus selber gemobbt ist worden, bevor der Maximus zur Brotherhood of Steel ist gekommen. Und der Maximus war halt dann einfach der Nächste, der gemobbt ist worden. Und der Thaddäus sagt dann auch, ja, ich wünschte mir, der Maximus hätte lang genug gelebt, um selber jemanden zu finden, wo er gemobbt wird.
Wo er mobben kann.
Und ich glaube, das ist so der Punkt gewesen, wo der Maximus dann hat umgedacht, wo er dann weniger ein Arschloch ist geworden gegenüber dem Thaddäus. Und ich weiß nicht, also später kommt dann noch eine Kampfszene, die er so ein bisschen gefestigt hat, aber ich glaube, das war so ein bisschen der Moment gewesen, wo der Maximus der richtige Pfad ist eingeschlagen und nicht zum Titus ist geworden, sondern Maximus ist geblieben, sozusagen.
Das ist eine gute. Ja.
Ich meine, es ist ein relativ offensichtlich konstruiert gewesen, natürlich. Der andere ist so extrem unterwürfig, aber er ist irgendwie gleich so, er kommt recht sympathisch über seinen neuen Knappen. Wo immer gerade auf die Knie geht und so, oh, mein Gebieter und so, ich mache alles für dich. Also er ist ein bisschen anders als der, wie heißt Maximus, oder wie heißt
er? Ja, Maximus.
Er ist der Neue, ist wirklich komplett unterwürfig. Also der ist absolut in dieser Rolle als Knappe und verehrt die Ritter. Aber eben genau, ich habe es gefunden, der Maximus sagt ihm dann, sag mir etwas Schlechtes über den Maximus, weil der offenbar ja gestorben ist, oder? Angeblich. Mhm. Und dann sagt er, ja, aber eben eigentlich, ich mag nicht schlecht über die Toten reden und vielleicht wie ein Bewerbungsgespräch und sagst, etwas Schlechtes von dir erzählen und dann dürfen aber eigentlich etwas Gutes.
Ja, ich habe das eben auch ein bisschen so interpretiert, dass er vom Thaddäus quasi wie, er sucht, also der Maximus sucht einen Grund, um den Thaddäus umzubringen, weil er weiß, es wird irgendwann mal zum Problem. Er ist ja da der Imposter sozusagen und Der Thaddäus ist im Moment der, der am nächsten seinem, an seinem Geheimnis ist und ihm am ehesten könnte, also seine Tarnung auffliegen lassen könnte. Und das Einfachste wäre natürlich, einfach den Thaddäus umzubringen. Das hat er am Anfang, als er ihm das erste Mal begegnet ist, eben auch überlegt und es dann nicht über sich gebracht, ihn umzubringen. Und ich habe diese Szene ein bisschen so verstanden, dass er immer noch nach Gründen sucht, dass er kann irgendwie auch kommen, sag etwas Schlechtes über mich, dann bin ich vielleicht hässig genug und kann es machen. Aber dann macht er es nicht, der Thaddäus, und der Maximus eben, dann fängt er langsam eben wieder auf Spuren, also kommt langsam von dem Weg ab und hat auch das Gefühl, dort entwickelt er sich richtig und nicht falsch und merkt, hey, der alte Thaddäus ist so immer ein Arschloch zu mir, aber ja, es ist halt, die Welt ist halt einfach so, wenn man da überleben will. Ja, braucht man einfach jemanden zum Mobben.
Offenbar, ja.
Offenbar. Ja, habe ich schöne Szenen gefunden mit diesen beiden. Oder eben auch wirklich, ja, es ist schon ein bisschen konstruiert, logisch, aber jede Story ist konstruiert irgendwo durch. Aber habe ich trotzdem jetzt nicht so empfunden, dass das irgendwie unharmonisch wirkt.
Nein, gar nicht.
Nein, voll nicht.
Habe ich es wirklich gut
gefunden. Hey, in der letzten Episode haben wir gar nicht darüber geredet, über die riesen Säcke, die Knappen müssen rumtragen. Das ist mir jetzt wieder aufgefallen. Es ist so lustig, die Säcke sehen einfach so maximal dumm aus und einfach so, dass man sie nicht gut tragen kann. Sie sind grösser als er selber. Und die armen Knappen müssen die hinterher schleppen. Und die im Power Armor könnten die wahrscheinlich mit einem kleinen Finger tragen. Es ist so lustig.
Sie könnten jetzt einfach als Rucksack tragen.
Oder das als Rucksack, Problem. Ja.
Aber der andere muss es schleppen. Es ist wie bei uns im Militär mit den verdammten F-Sack oder Mutterschiff später und so.
Genau. Also, Mutterschiff, wo einem immer die ganze Zeit in die Achse rein, in die Killerszene hinten reinfährt, weil das Teil schwer ist und es rollt schneller, als ich laufen kann. Und dann macht man BAM! Ah, fuck, man. Ja, genau. Aber wirklich, ja, das ist so absurd. Aber naja. Ja, in der Zwischenzeit haben wir die Lucy, die aus dieser Wüste, aus dem Ödland oder was weiß ich, wie man das jetzt immer nennt, rauskommt und an einem schönen Weiler oder Seele oder so
ankommt. Das sieht wirklich schön aus. So komplett andere Farbe wieder irgendwie und so schön idyllisch.
Voll. Und das Wasser wirklich ladet ein, zum Reingruppen. Ja. Auch wenn das eine schlechte Idee ist, wie die Lucy schnell rausfindet, weil dort hinten lauert ein Schlinger. Irgendein, auch wahrscheinlich von der Verstrahlung mutierten Fisch, keine Ahnung was. Und der schnappt sich dann gerade den Kopf vom Wilsig und schwimmt damit weg. Das ist natürlich ein Problem, weil die Lucy braucht den Kopf, um damit zu den Moldaver zu kommen und mit ihr können, um ihren Vater Hank zu verhandeln. Und genau in dem Moment taucht aber dann auch der Ghoul auf und nimmt Lucy gefangen und fängt sie an, als Köder benutzen, was aber im ersten Moment auch nicht sehr erfolgreich verläuft und vor allem seine ganze Medizin geht dabei kaputt. Die Medizin, die Ampulle, die wir in der letzten Folge gesehen haben, wo wir irgendwie merken, da, okay, er ist auf die angewiesen, auf eine Art oder die andere. Und dann kommt, glaube ich, etwas Wichtiges von dieser Folge, nämlich die Lucy beschwert sich natürlich, sagt, was soll ich machen, also, mich da einfach als Köder benutzen lassen und so. Und dann erwähnt sie die goldige Regel. The Golden Rule, behandle andere so, wie du selber behandelt werden willst. Und der Ghoul, der findet das natürlich nicht. Ist ihm das scheißegal, was sie da sagt. Ich finde überhaupt die ganze Beziehung zwischen diesen beiden, wo da anfängt, so das Katz-und-Maus-Spiel, ist auch eine sehr, sehr spannende Facette von dieser Serie.
Ich finde, man kann mega gut nachvollziehen, wie er halt einfach schon seit über 200 Jahren in dieser Welt lebt und dann siehst du Sachen einfach anders. Das macht völlig Sinn, oder? Der ist nicht einfach von Grund verdorben, darum sieht man auch die Rückblick der früheren Zeit. Und sie halt hat noch so ein bisschen künstliches Weltbild, wo sie eben das Gefühl hat, dass irgendjemand einen Scheiß drauf gibt, auf irgendeine Regel, die du dir da konstruiert hast in deinem Wald, in deinem wohligen Nest. Und er findet halt einfach... ich finde, man merkt ihm eben auch immer an, das habe ich irgendwie interessant gefunden. Er ist eigentlich recht... noch brutal, oder? Also, sie hat nicht das Gefühl, er foltert sie und er findet, nein, du bist einfach ein Köder.
Ja.
er hat halt sein Ziel, er braucht eben vermutlich wegen jetzt diesen Medis oder so. Und nicht, weil er jemandem das Leid werken will, aber einfach, schau, ich bin da schon genug drin, ich brauche das, das ist der direkteste Weg und so machen wir es jetzt. Oder? Hey, was mir in dieser Szene aufgefallen ist, ich habe das in der letzten Folge erwähnt, aber da, ich finde, der Sound ist ja eigentlich sehr geil. Ich finde, sie setzen schon ein bisschen oft den oldie Sound ein, wo im Game, wenn das Radio laufen lassen hast, kommt der natürlich auch immer. Und ich finde, er passt meistens, aber da, ich glaube, es ist gerade entweder nach dieser Szene, wo das Monster den Kopf klettert, so, kommt auch wieder so ein Oldie-Sound. Und dort haben ihn völlig unpassend gefunden. Weil er ist so, die Sounds sind immer so recht prominent. Oder? Das ist nicht einfach so Hintergrundgeräusch. Und meistens wird es in Szene gesetzt, um etwas veranschaulichen. Und da finde ich, ist es wirklich einfach so, da tue ich jetzt noch einen Sound unterlegen. Aber der passt jetzt nicht speziell. Oder weißt du, irgendwie, es hat nichts gegeben zum Hervorheben. Und da ist mir wirklich aufgefallen. Da haben sie einfach mal ein bisschen zurückgefahren mit immer diesen Liedern bringen. Weil ich finde wirklich, zum Teil sind sie auch so kurz und eben alles sind halt so Klassiker, oder? Mhm. Und ich finde, es ist nicht immer gleich gut eingesetzt irgendwie.
Ein bisschen so das Suicide Squad-Syndrom, wo der erste Film, wo auch wirklich jeder Sound, irgendwie jeder mögliche populäre Sound, wo du auch gefragt hast, wie viel. Der Film hat wahrscheinlich nur wegen der Lizenzgebühren so viel gekostet in der Produktion.
Ja. Dort ist mir einfach aufgefallen, dass es ein bisschen, für mich tun sie es ein bisschen zu übertreiben mit diesen Tracks, weil wenn man es nämlich gezielt einsetzt, ist es mega geil, oder? Ja. So das «I don't want to set the world on fire» und so, wenn das am richtigen Ort kommt, dann hat es auch Gewicht, aber wenn du natürlich einfach nonstop die reinstreust, dann verliert es ein bisschen.
Ich habe das Gefühl, es wird nicht weniger werden in der nächsten Episode.
Aber es ist meistens easy, es ist wirklich, da ist mir wirklich aufgefallen, dass es hat sehr random gewirkt bei mich.
Hey, Luca, wie hast du gesagt, heisst das Monster auf Deutsch?
Schlinger.
Schlinger, auch lustig. auf Englisch ist der Gulper.
Gulper.
Ich noch schnell über den reden, weil der ist hure grusig gewesen, nicht?
So gut.
Was ist mit diesem Monster los?
ich liebe das Monster-Design in dieser Serie. Das ist so gut. Vor allem, so ein hure Fischmonster, das laufen kann. Das ist wirklich... Domi und ich haben Bilder angeschaut. Das sind wirklich... Eine direkte Kopie vom Game.
Wobei, also, aber im Game sind sie ein bisschen kleiner und sie haben die Finger nicht im Mund. Oder was auch immer das ist.
Das ist so grusig.
So etwas Geiles. Und
ich frage mich, ob das irgendwie nochmal aufgegriffen wird.
Ich glaube nicht.
Du hast irgendwie ein paar Mal so wirklich Close-Ups auf die Finger und dann noch so Soundeffekte, wo du gehört hast, ob das irgendwie noch... Nur auch irgendwie wieder kommt das Monster und ein bisschen mehr erfährst, was zum Teufel das ist. Weil das ist jetzt nicht irgendein mutierter Bär, den wir schon gesehen haben. Und weißt, okay, das ist ein mutierter Bär. Und das ist ein Wassermonster mit menschlichen Fingern. Was ist das? Was ist hier passiert? Was ist das
passiert? Ja, genau. Ich habe das Gefühl, es ist all seine Opfer, die er gefressen hat, die da irgendwie mit ihm vermischt werden.
Sie sagen ja, sie ist ein langsames Verdauungssystem, oder? Vielleicht
hat er noch eine Chance, dass etwas... Dort habe ich nicht ganz verstanden, was im Ghoul sein Plan ist, weil er und Lucy verlöhnt ja den Weiler komplett. Und der Dings, der Maximus und der Thaddäus kommen dann bei dem Weiler an und haben ihre Folge aufgenommen. Und eben, da kommt die Szene mit der verdammten Innerei, wo... Bäh! Also, der Maximus wird zuerst vom Fisch angefallen, der Thaddäus stellt sich dann quasi oder will sich im Weg stellen und sagt, wenn du mir befiehlst, dass ich ihn zuerst muss angreifen, weißt du, so der hure kleine Wicht dort und der andere ist in einer fetten Rüstung, so, dann gehe ich da furchtlos in den Kampf und so. Habe ich auch da geil gefunden, so, okay, der ist voll ready, der ist in seiner Rolle voll am Aufgehen, aber der Maximus ist dann eben anders als der Teil, dass er sagt, hey, nein, ich bin da eben mit der Rüstung. Wird vom Thaddäus nachher aber gleich gerettet, weil der Maximus hat sogar mit seiner Rüstung hat er keine Chance gegen den Schlinger. Und dann kommt die Szene, wo der Schlinger eben den Thaddäus aufessen will. Und er ist schon so halb im Maul und du siehst einfach all die menschlichen Finger, die da so an ihm rumgrapschen. Und ich dachte, was
grandios,
ist das?
Grandios.
Ich habe nicht ganz gecheckt, wieso das dann seine in Reihe so raus explodiert sind irgendwie.
Ich denke, er hat sich verschluckt oder so. Weißt du, irgendwie ja,
der Würgereflex. Ja, ich hatte so Gurgeli so.
So habe ich so zu deuten gehabt. Wenn einfach zu lang das nicht abschluckt, dann so...
Nein, ist er tot, ja, okay, kann sein.
Der hat er sich herrlich ausgekotzt.
Aber auch geil, wie der Maximus in dieser Situation auch wieder Titus einfach fuck schreit und weggerannt ist.
fuck. Das ist super. Und eben, er lässt den Thaddäus nicht sterben, er rettet ihn. Es wäre für ihn die einfachste Lösung gewesen, aber nachdem der Thaddäus ihn zuerst gerettet hat, quasi eben... Dort fängt der Maximus mir langsam wieder an, von sympathischen zu werden. Ich habe zwischendurch ein bisschen zweifelt, ob er wirklich ein guter ist, aber ich habe das Gefühl, es kommt schon noch gut mit ihm.
Ich finde auch, der ist auf meiner Good Guys-Liste. Ich finde aber, der Ghoul, nachdem was er mit der Lucy ausgemacht hat, jetzt schon in dieser Episode, der habe ich wirklich nicht mehr cool gefunden. Ich war aktiv gegen ihn. Und eben, wie du vorhin auch gesagt hast, mir war auch nicht ganz klar, was er jetzt vorhat, als er mit der Lucy weggeht von diesem Weiher. Und ein cooler Aspekt, den er da gesagt hat, ist als Antwort auf die Golden Rule, wo die Lucy gesagt hat, hat er gesagt, ja. Er hat seine eigene Golden Rule, wo ist «Thou shalt get sidetracked by bullshit every goddamn time in the wasteland» oder so irgendetwas. Und das ist genauso wie in den Games, oder? Du willst irgendetwas machen und dann wirst du abgelenkt von etwas und gehst dort her und dann siehst du etwas anderes und gehst dort her. Aber zu dem Zeitpunkt ist mir wirklich so wie unklar gewesen, was jetzt sie Plan ist und wo das sie hergehen. Und er ist irgendwie so unbefriedigend gefunden, der Punkt, wo wir sie mit ihm und mit der Lucy, wo so wie nicht ein klares Ziel hast oder nicht hast können abschätzen, was jetzt wird passieren mit diesen zwei.
Ich habe das eben aufeinander noch spannend gefunden, weil eben genau, wenn man immer so genau weiss, was eigentlich die Motivation und so von der Person ist, dass wenn sie spannend ist sie spannend. Aber ich finde es jetzt hier auch wirklich auch interessant, weil eben, ich checke noch nicht so ganz, was sein Ziel ist. Oder? Du vermutest, irgendwie die Medizin ist wichtig, aber das ist so das Einzige, was du weißt und dass er natürlich den Auftrag hat. Aber dass man den Rest noch nicht weiss, finde ich halt interessant, weil eben dann ist er noch so ein bisschen unbekannter, oder?
Ja. Aber irgendwie in dem Moment hatte ich schon auch ein bisschen Fragezeichen gehabt, so, was machst du jetzt genau? Und dann sind sie plötzlich weg und dann ist irgendwie ihre Story für die Folge auch schon. Aber baby, es ist ein Ried, du schaust nachher weiter und siehst dann, wie es weitergeht. Aber in dem Moment habe ich auch schnell ein bisschen Fragezeichen gehabt, was ist jetzt dem sein Plan? Dann haben wir noch eine kurze Storyline im Vault 33. Und zwar geht es darum, dass der Rat, der älteste Rat, keine Ahnung, von dem Bunker, sind natürlich nicht happy, dass der Norm und der Chad Lucy zu der Flucht verholfen haben, weil sie haben das Gate, für das müssen aufmachen. Und um Gottes Willen, wenn das Gate aufgeht, dann könnte alles Mögliche ja reinfliegen und Katastrophe drum. Absolutes No-No. Die einen werden versetzt, der Chad wird zuerst versetzt, was ihm gar nicht gut geht, der Norm. Habe ich geil gefunden. Ihn kann man fast nicht bestrafen, weil er eh alles Scheiße findet.
Überall
das ist alles Job gleich Scheiße für ihn. Darum ist mir egal, wo er mich hinversetzt. So wie wenn er mich bestrafen. Eine Strafe findet sie aber dann doch für ihn. Und zwar wird er dazu verdundert, dass er den Gefangenen, plötzlich haben wir Gefangene, ist mir vorher auch nicht klar gewesen, ist vielleicht irgendwo in einer geschnittenen Szene zum Opfer gefallen, dass die beim Überfall auf Bunker 33 doch ein paar Oberwälder haben können, auch noch gefangen nehmen. Und jetzt muss er ihnen zu essen bringen. Und es ist schön, wie der Rat der Ältesten dort immer so voll mit ihrem unerschütterlichen Optimismus daran glaubt, dass man mit denen tatsächlich kommunizieren kann, wenn einer irgendwie das Arschloch zeigt, also wirklich wortwörtlich. Dann sagt er, das ist doch ein Versuch, eine Kommunikationsaufnahme, oder? Das finde ich einfach mega geil. Aber vor allem wichtig in dieser Szene ist, dass man herausfindet, dass der Norm durchaus nicht happy damit ist, dass die Oberwäldler noch leben und nicht ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Und er wirkt dort ein bisschen so sinister.
Ja, so ein bisschen Psycho-Vibes. Und die blonde, schwangere, einäugige, ich weiß ihren Namen nicht, aber das beschreibt sie recht gut.
Ja.
Die ist, glaube ich, so auf Norms-Seite und will, dass man da pragmatisch vorgeht und dann nicht versucht, irgendwie Kommunikation aufzunehmen oder sie zu resozialisieren oder einzubinden in die Vault-Gemeinschaft, was offensichtlich ja unmöglich ist.
Ja, es hat so ein Kill Bill-Vibes gehabt dort.
Stimmt, ja.
Hey, etwas habe ich noch vorher, ist mir gerade noch aufgefallen.
Ja.
Dort, wo sie den Kopf, glaub, suchen. Oder ist es der Kopf? Oh nein, genau, es ist der Ghoul. Der Ghoul trackt der Maximus und seine Gehilfe mit so einem Radioaktivitätstracker. Das ist der grösste Shit, den ich. Das macht so null Sinn. In einer verstrahlten Welt finden wir einen verstrahlten Ghoul. Also das habe ich einfach so ein bisschen piep, 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 piep.
Ah, dort in die Richtung. Ja, da kommt halt drauf an, der Ghoul, der ist wahrscheinlich nochmal besonders verstrahlt. Ja, wobei, nein, es macht wirklich keinen Sinn.
Das ist
genauso verstrahlt, oder?
Hirn abstellen, das ist einfach, funktioniert einfach. Ein Gadget, super.
Das stimmt, das stimmt. Das ist einfach so. Ja, sonst noch etwas zu diesen Szenen? Sonst, ich glaube, der Schluss kommt noch. Wir sehen nochmal wieder zurück. Wir gehen quasi wieder ein Callback zu der ersten, zum Intro, wo wir den Cooper gesehen haben, in der, als Filmstar. Jetzt sieht man ihn wieder zurück in der. Also jetzt kommen wir wieder zu dieser Szene zurück. Und er bekommt sein Kostüm für eine Werbung, die er mit Walt-Tag macht. Und das ist genau das, was alle Walt-Dweller tragen. Quasi auf das geht ihre ganze Kultur wahrscheinlich zurück. Oder ihre Sekte auf dem Cooper-Sim-Design oder beziehungsweise Cooper einfach auf dem Anzug von der Walt-Tag, der verspricht, der Anzug tut Strahlung verhindern.
Stimmt. Ja, macht sie. Und dann die Leute so von der Walt-Tag so, tun wir noch, ja, doch.
ja, mal und so. Und dann gibt es ein Fotoshooting und die probieren verschiedene Posen aus und am Schluss findet der Cooper, hey, probieren wir doch einfach mal Daumen hoch zu machen.
Ja, sehr
und
geil.
So entsteht das ikonische Bild vom Cooper und Daumen hoch und wahrscheinlich eben von dem, wie heißt der das Maskottchen?
Der Waldboy. Oder ja, Bubbleheads. Ja, Waldboy eigentlich, ja, stimmt.
Vom Waldboy. Ist der Waldboy der Cooper oder ist das...
Ich meine, so wie sie es da darstellen, auch mit dem Poster, das du am Schluss siehst, das Billboard, wo nachher er hinten dran noch ist, ist sowieso zusammengeschnitten und dann scheint es schon so, als wäre er, weil er ist ja der Werbeträger gewesen und dann wird es schon so... finde ich vermittelt, als wäre er dann auch die Vorlage gewesen, wo man dann einfach den Waldboy, den Bobblehead gemacht hat. Bobbleheads.
Schon, hä? Ja, und damit endet die Folge. Wie gesagt, viel passiert eigentlich nicht, außer der hure Schlabberfisch.
Ja, das ist
viel Charakterarbeit. Und dann kommt man schon zu der vierten Folge. Regie, das mal nicht von Jonathan Nolan. Ich glaube, der hat nur die ersten drei gemacht. Das mal ist der Daniel Gray Longino, wie man es amerikanisch oder italienisch aussprechen will. Ist für mich, glaube ich, die beste Folge bis jetzt von den ersten vier. Ich habe die wirklich unglaublich geil gefunden. Wie hat sie euch gefallen?
Ja, die habe ich auch wieder sehr, sehr geil gefunden. Aber die Story hat wieder ein bisschen Fahrt gewonnen. Ich habe die unerwarteten Wendungen ihrer Volt-Storyline super gefunden. Mm. Und es hat die wahrscheinlich lustigste Szene bis jetzt drinnen gehabt, würde ich jetzt mal sagen.
Was du meinst. Ja, ich kann sie auch. Es hat sehr viele coole Sachen, die auch wieder mega viel das Game referenziert. Eben der Roboter, der später vorkommt und die Ghouls. Mm. Ich finde auch, es hat jetzt halt ein paar neue Sachen eingeführt. Und genau, ein paar witzige Wendungen und Jokes drin gehabt. Ja.
Ich finde auch, was halt wirklich spannend ist, ist, ja, Lucy und der Ghoul, wenn du eine Story schreibst, das ist der Jackpot eigentlich. Das ist das, was du dir wünschst. Du hast zwei Charaktere, die auf so derart gegensätzliche Positionen oder Spektren sich befinden. Ja. Die eine, die Optimistin, die einfach naiv genug ist, um ihrem eigenen Mörder die Hände zu drücken, sozusagen, und nach seinem Wohlbefinden zu fragen. Und auf der anderen Seite der ruchlose Mörder, der nichts heilig ist. Und die zwei müssen irgendwie zurechtkommen. Das kollidiert natürlich und clasht alles aufeinander. Und aus dem hast du immer mega viele spannende Konflikte, die du als Storyteller oder als Geschichtenverzähler daraus kannst schöpfen. Und das ist einfach das Beste, sozusagen, was ich passiert. Ich glaube, darum ist auch die Folge so gut. Sie fängt eben an mit der Szene, wo du schon ein bisschen angedeutet hast. Und zwar in dieser Siedlung, wo wir sie verlassen haben in der letzten Folge, dort begegnet sie eben dem anderen Ghoul, dem Roger. Und der ist ziemlich schräg drauf. Und sieht man mal einen anderen Ghoul. Und man sieht aber, der Ghoul ist irgendwie am Drippen, oder? Oder wie würdet ihr dem sagen?
Ja, er driftet irgendwie langsam. Eben so, er wirkt jetzt viel mehr wie ein Zombie, wie ein Mensch. Und eben offenbar ist das einfach, gibt es die Übergangsphase, oder? Dort einfach vom Mensch zum verstrahlten Ghoul immer mehr zum... In den Games sind es dann die Feral Ghouls, wo halt eben, die sind eigentlich einfach Zombies, oder? Und darum schnappt er immer zwischendurch, kann er wieder reden und dann ist er so...
Ist das in den Games auch so, dass da irgendwie eine Medizin die Ghouls bei Verstand haltet, oder?
Ich weiß es nicht. Wüsste ich nicht mehr. Ich weiß einfach, dass es normale Ghouls hat gegeben und eben die Fiesen da. Aber ich möchte mich nicht erinnern, dass die ständig Drogen haben, um normal zu bleiben. Aber es kann schon sein.
Auch solche, die sich verwandelt haben, mag ich mich nicht erinnern. Die von normalen zu einem Feral
Ghoul sind. Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, die Storyline...
Es gibt so viele Sachen, Storys dort, kann schon sein, dass das mal geht. Ja.
Und offenbar kennen er und also der Ghoul und der Roger kennen sich offenbar schon. Und ja, dann.
Wieso ist der Ghoul dorthin gegangen? Hat er Medizin von ihm stellen? Das ist so das, was ich gedacht habe. Dass ich vielleicht das Gefühl hatte, der hat vielleicht noch ein paar Ampullen dabei, gehen wir dort her und holen wir die dort ab. Oder was hat er das Gefühl? Ist er mit dem Ziel dort hergegangen, ihn umzubringen und Jerky aus ihm zu machen?
Arsch-Jerky.
Ass-Jerky, ja genau.
Ass-Jerky.
Das ist eine gute Frage. Das habe ich nicht. Ich habe gedacht, also es liegt einfach zufällig auf dem Weg.
Habe ich auch gedacht.
Und vor allem irgendwie eben die Storyline um den, ja, der Fisch verdaut langsam, ist zu dem Zeitpunkt völlig gekippt worden.
Ja.
Und sie sind jetzt halt einfach auf dem, zufällig an dem Ort. Aber ja, du hast schon recht, das könnte schon. Ich habe mich nämlich auch gefragt, dass er ihn schiesst, weil er sich am Verwandeln ist. Ist das ein Akt von der Gnade oder eben einfach ein, ja, ich brauche sein...
Akt vom Hunger.
Akt vom Hunger. Hungerblatt Menschen
etwas. Ich habe es als beides deutet. Das ist einerseits... Genau, er bringt ihn um, weil er weiß, er wäre vermutlich auch froh, dann für den Gnadenschuss, weil er nicht zum Monster werden will. Aber gleichzeitig eben, kann man wieder looten.
Ja.
Ein paar viele Stückchen aus dem Rücken.
Genau, und in den Games habe ich lustig gefunden, hat es ja einen Trade, den du auswählen konntest, den du zum Kannibalen hast können werden. Also du hast Leute können umbringen und die dann aufessen. Wenn du es nicht gefunden hast, habe ich wieder einen recht lustigen Callback gefunden zu den Games.
Ah, okay. Ja, und dann haben wir nochmal etwas. Auch das mal der Ghoul. Ist es in dieser Szene, wo sie noch beim Roger sind? Oder ist es eine Szene weiter? Das weiß ich nicht mehr. Wo er auch wieder beim Namen McLean.
Das habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Der wird auch hellhörig. Und ich glaube, er weiß auch irgendetwas von dem, wo vielleicht er wollte. 33 ist abgegangen. Sieht so aus, als wäre der Name McLean auf der Oberfläche wirklich ein bekannter Name und als wäre ja, das, was in diesen Vaults passiert ist, nicht ganz sauber gewesen.
Ich glaube, am Schluss von der Folge ist zumindest mir eigentlich dann klar geworden, oder zumindest hat es mich so angelegt, dass mich noch ein paar Sachen zusammengehört hat. Aber wir können es dann am Schluss besprechen.
Ja. Na, dass man da eine Theorie machen kann. Aber ja, ich finde es auch da wieder geil, oder? Okay, da geht wieder etwas mehr los. Und vor allem, was ich noch auch schön gefunden habe, ist Lucy, die ihn so entgeistert anschaut, wie er da eben Ass-Jerky macht und sagt, hey, warum machst du, also weißt du, nicht einfach nur, warum machst du das, sondern warum machst du überhaupt weiter? Ja, was hat die Art von Leben für einen Wert? 219 Jahre. Oder? Und das bringt ihn schon ein bisschen aus dem Konzept, der Ghoul, habe ich das Gefühl gehabt. Es hat ihn schon ein bisschen, ja, warum macht er überhaupt weiter? Und auch da frage ich mich, gibt es da wieder eine tiefere Bedeutung? Hat es einen Grund, dass er tatsächlich 200 Jahre, könnte schon lange eben irgendwann mal einfach Selbstmord machen und sagen, das ist doch kein Leben, was ich da führe, aber...
Das stimmt, ja. Ja,
vielleicht hat er noch irgendetwas unter mir erledigt.
Vielleicht lebt er noch eine Mission.
Die Tochter halt dann auch noch irgendwie, würde ich auf eine Art noch drin machen. Aber sie, wenn sie lebt, dann kann sie auch nur als Ghoul leben, weil alle anderen, sonst stirbt sie halt, oder?
Ja, das stimmt. Ich habe jetzt gerade in meinem Kopf die Theorie gehabt, ist Moldaver seine Tochter?
Das hat meine Freundin auch gesagt, wirklich genau das Gleiche. Und dann habe ich gefunden, es geht ja nicht, es ist ja kein Ghoul. Oder das würde mir auch sehen. Irgendetwas.
Nein, Moldaver, also man kann die Theorie da schon bringen. Ich bin jetzt davon ausgegangen, das ist die Frau von dem, der entführt worden ist.
Das habe ich auch gedacht, ja, schlussendlich.
Das von McLean oder vom Hank, meinst du, dass es die Mutter ist?
Darum kennen alle den Namen.
Ja, voll.
Ich bin davon ausgegangen, dass sie das ist.
Ja. Aber ich habe das Gefühl, dort, wo sie ihn gefangen genommen hat, weißt, er hat sie angeschaut und gesagt, so, yeah, I think I know who you are. Und ich habe das Gefühl, wenn das seine Frau gewesen wäre. Und sieht man nachher nicht überhaupt, hat nicht Lucy auch noch Backflash? Das ist später in dieser Szene, wo man ihre Mutter auch noch mal sieht. Und das ist überhaupt kein...
Und ich habe nicht mehr gewusst, kommt, dass...
Jetzt kommt es mir wieder. Sie hat nachher später
stimmt,
noch so
bei Backflash. Stimmt, ja, man sieht ihre Mutter, wo sie schon... Ja, stimmt, ja. Ah, ja, genau. Okay,
das ist definitiv nicht... spannend. Moldaver. Aber wenn sie am Ghoul seine Tochter wäre, eben, wie sagen, also 219 Jahre stehen ihr
noch gut zu sehen. Es hat ja schon Storylines gegeben in Fallout, wo die Leute eingefroren sind worden und dann aufgewacht sind. Also, im 4 ist es doch gewesen, der Hauptcharakter ist doch eingefroren worden und ist dann irgendwie 200 Jahre später aufgewacht.
Das stimmt.
Also,
ja, kann schon sein.
Okay. Sind wir da? Also ich setze meine 50 Cent, meine 50 Cent. setze ich drauf, Moldaver ist die Tochter.
Hey, noch Ghoul. Schnell zur Location dort, wo sie sind durchgegangen, durch die Stadt, die finde ich hure geil. Und ich habe ein bisschen recherchiert, wie und wo dass sie das gemacht haben. Das ist anscheinend wirklich eine echte Stadt, die es gibt. In Namibia haben sie das gedreht, on location. Die Stadt heisst Kolmanskop und das ist eine ehemalige Bergbaustadt, die heute einfach ein Ghost Town ist und ein Sperrgebiet ist. Und sie sind dort wirklich auf Namibia drehen. All die Szenen, wo so ein bisschen halb in der Wüste mit zerfallenen Gebäuden und so, das ist alles echt, das habe ich auch echt krass gefunden. Das ist
urgeil.
Vor allem finde ich das fantastisch, dass man sich den Aufwand macht on location. Also das ist schon Budget, wenn du da eine ganze Produktionsfirma musst. Also weißt du, die ganze Zeit, Crewcast und Kameras, Material, Wagen, Zeugs. Also, das ist nicht nichts für eine Szene, wo, wie lange geht die, oder? Also irgendwie 5 Minuten oder so.
Gut,
oder?
Das war nicht die einzige gewesen. Gut, okay. Schon in du hast gesagt, 2 Episoden ein paar Dings gehabt, die in Namibia gedreht wurden. Tatsächlich.
Stimmt, stimmt. Du hast ja gesagt, für andere Sätze. Aber ja, trotzdem, es ist ein mega riesiger Aufwand für so eine Produktion. Das, kostet, das sind Sachen, die eben Produktionskosten nachher in die Höhe treibt und wo es dann heisst, oh, Film hat Budget um das Doppelte kostet, was Budget ist. Das sind genau so Sachen, wo Kostenexplosionen sind. Wo niemand auf dem Schirm hat, wo man immer das Gefühl hat, ja, keine Ahnung, was kostet das? Aber das ist eben schon ein logistischer Aufwand. Und das finde ich geil, hat man das für diese Rig gemacht. Absolut. Macht mir diese Rig gerade noch sympathischer. Eigentlich eben weniger sympathisch, wie du sagst, Tom, ist die Szene, wo der Lucy und der Ghoul wahrscheinlich eben genau in dieser Stadt, wo du sagst, oder eine Stadt später, sie wechseln ja dort kurz die Location, sind aber immer noch in der Wüste, quasi der Ghoul bringt Lucy, bricht sie wirklich so weit, dass sie anfängt, radioaktives Wasser oder Pissen von irgendeinem Viech oder was weiß ich, was das ist, zu trinken.
So ein Arschloch, und er genießt es so richtig, er schaut dir zu und genießt, dass sie am Leiden ist.
Aber das, ich habe die Szene so gut gefunden, weil im Game ist auch alles Essen, ist eigentlich immer, wenn du Zeugs konsumierst, dann zeigst du dir immer an, der Radioaktivitätswert, wo aufnimmt und dann tust du sozusagen deinen Lebensbalken ein bisschen verringern und dann musst du wieder das Red X oder Red Away musst fressen, damit es wieder weggeht. Aber das ist eigentlich wie so, im Game ist es relativ belanglos, eigentlich die Radioaktivität außer in verstrahlten Zonen. Und da finde ich es mal noch gut veranschaulicht, wie eigentlich, wie vermutlich omnipräsent das ist im Essen und im Trinken. Und logisch, er kann es einfach trinken, aber vermutlich viele andere auch. Du musst halt einfach trinken, was du hast. Und darum hat ja der erste in der letzten Folge so gierig das Wasser drunk, was ich hatte. Mhm.
Ja, hat er gesagt, wenn jemand dir eine Wasserflasche anbietet, dann trinkst du sie einfach aus, ob du Durst hast oder nicht. Und was der Ghoul dort sagt, ich weiß nicht, ob er das buchstäblich oder sinnbildlich gemeint hat, dass quasi Lucy sagt irgendwie etwas von wegen, hey, was bist du für einen? Und er antwortet ihr, ich bin das, was du, ich bin deine Zukunft, sozusagen. Mhm. Also, meint er damit, sie wird auch zum Ghoul oder einfach, du wirst schon noch sehen, du kommst da schon auf die Welt und wirst die Regeln von dieser Welt oben auch noch müssen akzeptieren und du wirst mit deinem Wald-Zeugs und so mit deiner goldenen Regeln dann nicht durchkommen.
Ja, ich glaube, er hat es auch gemeint, wie der Wildsee gehen, er hat ja auch gewarnt, hey, du wirst dich verändern hier oben und wenn du dich verändert hast, musst du dich fragen, ob du immer noch das Ziel hast, deinen Vater zu finden oder ob der ein completely different animal bist oder so irgendetwas, hat er gesagt.
Stimmt. Und dann machen sie den ehrlichen Austausch bei den coolen Snaps.
So grusig.
Ein Finger für einen Finger. Dass er keinen Schmerz hat. Sie schneiden ihm, sie kämpfen miteinander, sie versucht schnell zu flüchten. Schafft es aber nicht ganz. Im Kampf schneidet sie ihm zuerst den Finger ab und er nimmt das recht gelassen hin. Und ich dachte, ja gut, das ist cool.
Was ist ihnen ab,
sie beißt ihn, oder wie noch?
Ja, sie beißt ihm den Finger ab, weil sie hat keine Waffe. Und er schneidet ihr nachher dann sehr gelassen den Finger ab und sie nimmt es auch sehr gelassen.
Ja. Sie aber auch. Das hat mich überrascht.
Ich also, glaube, anders schreien.
Aber ich glaube auch. Oder vielleicht ist sie so geschockt oder im Adrenalinrausch. Aber ja, und wenn wir schon bei verstörend sind, also das humoristische Highlight kommt jetzt, glaube ich, für mich. Und zwar im Vault 33, also im Bunker, ist der Chat, was zum Fuck geht es zwischen dem Chat und der Lucy? Das ist eben der Name von dieser einäugigen, blonden Frau ab, wo sie kommt da zu ihm, weil quasi immer mir erfahrt, das hat man schon in der ersten Folge gesehen, dass der Lucy, ich glaube, ich habe jetzt gerade das Durcheinander gemacht, Lucy.
Lucy? Also, es wäre komisch, wenn die auch Lucy heisst, nicht?
Ja, nein, sorry, ich habe das Durcheinander gemacht. Ich würde sagen, der Chat ist der Cousin von der Lucy. Und die andere ist Stephanie.
Stephanie.
Okay. Sorry, Stephanie. Und Stephanie hat in dem Kampf in der ersten Folge ihren Mann verloren und ist darum ein bisschen am Trauern. Und der Chat ist am Trauern, weil er nicht mehr Gatekeeper ist, weil er eben versetzt worden ist. Und dann kommt Stephanie zu ihm, gibt ihm einfach Kleider von ihrem toten Mann und sagt, zieh sie doch an. Und dann fragt sie plötzlich ihn an, als ihren Mann bezeichnet und findet, komm jetzt, bumsen wir zusammen.
Und so gut geschnitten nachher, wie sie so links am Mumm machen sind und rechts gesehen so das Bild ja. vom Mann.
Ja, genau, aber gar nicht ausgesehen wie der Chat. Aber ich finde, du siehst jetzt genau aus wie der Chat, wie mein Mann. Und genau in dem Moment, wo er ihr zwischen die Beine langt, verplatzt ihre Frucht, ihres Fruchtwasser und es macht einfach wie einen fucking Brunnen sprudelt es aus ihr raus. Und eigentlich dürfte mich nichts mehr überraschen in dieser Serie, aber das ist...
Denn sein Spruch ist zuerst mal geil, so «That is one wet lady». Das ist wirklich einfach. Und dann das. Und ich dachte, alter Schwede. Oh, das war gut. Das ist wirklich
alter lustig. Schwede. Wer hat die Szene geschrieben? Und vor allem, wieso? Wieso? Was hat die Szene für eine Funktion in dieser Story? Ich weiß es nicht, aber ja, es war herrlich absurd gewesen, natürlich.
Ich glaube, es zeigt auch wieder, man lebt einfach in dieser Welt, wo man nimmt, was man hat und wenn halt dann der Mann tot ist, dann nimmst du halt deine Kleider und bestiegst einen anderen. Ist auch ein hübscher, oder?
Tommy, warum hat sie... Ist das die Szene gewesen, die ich gemeint habe?
Nein. Ja, mein Highlight kommt der.
Du hast natürlich etwas viel niveauvoller.
Ja, natürlich.
ich habe
da mehr Blut.
Ich da sehen wir mal, wie einfach ich gestrickt bin. Aber ich bleibe noch schnell bei Walt 33, weil ja, da geht jetzt langsam eine Storyline aus. Zuerst war es eben immer ein bisschen für mich zäh, die Storyline im Bunker. Das hat immer alles ein bisschen ausbremst. Jetzt langsam fängt die Story auch an, spannend zu werden, weil währenddem sich die aus dem Rad ein bisschen so das Duell geben werden, neu Aufseher wird, nachdem der Hank McLean weg ist.
Das ist schon sehr lustig. Vor allem einer von diesen zwei ist doch der Typ aus Severance.
Ja, genau. Dunkelhäutig da.
Ja, genau. Der ja. Den finde ich super. Der ist so lustig. Das ist echt ein lustiger Mensch zum Anschauen, finde ich. Ja. Egal, was er macht.
Ja, der ist einfach sympathisch.
Ja.
Stimmt. Und die Betty, also die dritte Rats, die alte Frau, also sind ja zu dritt eben der von Severance, der Schauspieler, der zweite, wo ich jetzt nicht weiss, woher ich den kennen. Und die dritte ist die alte Frau, die man aus Deadpool kennt. Sie ist die Blinde, die irgendwie so im Deadpool im Film mit dem Ryan Gosling so seine Mentorin ist. Und sie warnt eigentlich den Norm vor, nichts Dummes zu machen. Nicht, weil der Norm dumm wäre, sondern im Gegenteil, weil er gescheit ist. Und in dem Sinn, wenn er etwas macht, dann macht er es eben richtig. Und das ist halt eine Gefahr in dem ganzen Bunker, wo alles ja soll schön und harmonisch sein.
Es hat sich fast wie eine Therapiestunde angefühlt, wenn du ihn so zugelassen hast. So.
Voll. Und ja, er lässt sich von dem aber nicht abbringen. Er geht dann zum Chat und sagt, hey, hast du Bock, mit mir eine Runde zu drehen? Und der Chat so, ja, im Moment gerade sehr gern. Aus dem Wahnsinn raus, wo Stephanie gerade das Kind am Gebären ist. Und sie dringen dann eben in den Vault 32 ein. Sie gehen dann durch das, eigentlich der Gang hätte ja sollen zugesprengt werden, aber sie schaffen gleich einen Weg durchzufinden durchs Geröll. Und da merken wir langsam, was in Vault 32 passiert ist. Ist ja brutal fishy, oder wie seht ihr das?
Hey, das ist eben so ein perfektes Beispiel, wenn du in diesen Games die Vaults entdeckt hast. Es hat immer alle möglichen Sachen gegeben. Entweder sind alle irgendwie tot gewesen, auf brutale Weise, oder es hat irgendwelche komischen Aliens-Experimente dort gelebt. Und jetzt da ist es eben der Fall, dass einfach alle tot sind und offenbar sind etwa 2 Jahre. Also, sie sehen sie alle, weil sie noch die Pip-Boys anhaben. Dann sieht man, erkennen sie ja das letzte Lebenszeichen. Und ich habe auch die Szene mega gut gefunden, weil erstens, er wirkt immer noch wie ein Bösewicht, habe ich das Gefühl. Er hat sich in das Gesicht
von einem,
das Gefühl ist, ja, wo ich zum Bösen werde. Und ich habe es eigentlich gerade spannend gefunden. Also, jetzt das ungleiche Team, der andere, so einen grossen Kasten, gut aussehender.
Ja, aber man hat da gesehen, wie sie zusammen am Laufen waren. Ja. Es ist wirklich so, wie Vater und Kind hat es ausgesehen. Ja.
Und so naiv und der andere aber neugierig und clever. Und genau, dann erkundet es den Vault und eben findet da diverse, die sich gegenseitig erwürgt haben oder umgebracht. Und
geil, auch wie im Fernsehen irgendeine Dokumentation über Ratten gelaufen ist, wie sie zu Kannibalen können werden können, wenn sie jetzt einen kleinen Raum haben und irgendwo können flüchten können. Das habe ich auch geil gefunden. Das so,
Foreshadowing.
Ja, genau. Und auch die Verbindung mit dem Kannibalismus, den man beim Ghoul gesehen am Anfang. Ja. Das passt alles so irgendwie zusammen in der Episode. Das finde ich super.
Das Krasse ist ja vor allem, was klar wird, ist, dass die Zerstörung, die dort angerichtet wurde, ist, wir haben immer gemeint, das sagen eben die Räuber, die Außenwälder, die Raiders, und sie stellen fest, hey, was auch immer da passiert ist, das ist lang vorher passiert, bevor die Raiders gekommen sind. Die sind wahrscheinlich auch schon nachdem alle sich da gegenseitig umgebracht haben. Was natürlich die Frage eröffnet, was genau ist denn da passiert, oder? Und ja. Vor allem, wie sind sie ja in den Bunker reingekommen? Irgendjemand hätte ja müssen eben das Gate vom Bunker 32 aufmachen. Und sie finden aus, also der Norm schaut in der Aufzeichnung, findet aus, also von innen, wie ist es? Von innen ist es nicht aufgemacht worden. Mhm. Es sind nicht die Bunkerbewohner gewesen, die dumm genug waren, das Gate zu öffnen, sondern es ist von außen geöffnet worden. Und zwar von der Lucy, ihrer Mutter.
Und der Overseer war also geil, der irgendwie sich erwürgt hat und dann so ein totes Grinsen auf dem Gesicht. Ich weiß nicht, ob der Asphyxiation geil gefunden hat oder so. Aber der hat super ausgesehen. Der ist auch vor einem guten Tod gestorben.
Der ist lächelnd gestorben. Ja, krass, oder?
Aber also, ja, das ist vielleicht so der grösste Plot-Twist bis jetzt, dass Rose McLean die Tür aufgemacht hat, oder zumindest ihre Pip-Boy, das Gerät, die Tür aufgemacht hat, ob sie sauer war, es hat dahingestellt. Aber ich finde es geil, ich hat nie denkt, dass ich wirklich damit gerechnet, dass die Story einfach ist, Lucy geht aus der Vault raus und wir verfolgen sie dann auf der Oberfläche, aber ich hat nicht gedacht, dass wir nochmal zurück in die Vault gehen und dass sich ihr Vault selber nochmal so eine Geschichte entfaltet, wo jetzt halt eben auch wirklich, wie du gesagt hast, Luca, nicht mehr so ein bisschen bremst, sondern an sich auch mega spannend ist und ich will wissen, was ist hier passiert in dieser scheiß Vault und vor allem auch eben, was ist der Zusammenhang zu dem, was Lucy jetzt auf der Oberfläche macht und ihren Vater sucht. Das finde ich super.
Und vor allem, das deutet es dort glaub, auch an, dass der Vater von der Lucy vermutlich gewusst hat, weil die Vaults, wie gesagt, sind ja verbunden. Ja. Und die haben, er war der Overseer vom Vault 33 und er wird gewusst haben, dass seit zwei Jahren der Nachbar-Vault einfach tot ist.
Ja, voll.
Das ist, ja, es macht völlig, haben sie noch irgendetwas, habe ich das noch richtig im Kopf, haben sie mal von ihnen einen Krieg erzählt, wo mal... Stadt, oder wer erzählt das? Oder habe ich das gerade völlig falsch im Kopf?
Nicht. Ey, aber jetzt muss ich doch noch etwas überlegen. Ich bin gleich nicht sicher, ob der Vater es gewusst hat, weil die Hochzeit ist ja so arrangiert.
Ach, stimmt, ja, der hat
stimmt,
das gewusst, das hat er das ja nicht gemacht, oder?
Deutet ja. Es, ausser das wäre nochmal irgendein Plan gewesen, aber eigentlich stimmt, haben sie das
stimmt.
Nicht gewusst. Ich habe, weil in dieser Szene habe ich gemeint, es suggeriert das auch irgendwie, dass der Vater das doch gewusst hat, aber es stimmt, mit dem Anfang und der Hochzeit macht es dann wieder nicht Sinn. Ja, eben, viele Fragen, aber das hat, genau, ich habe nicht gefunden. Es war mega spannend, das Erkunden von dem Vault, das habe ich super gefunden, das war ganz toll.
Luca, also das mit dem Krieg, den du gesagt hast, meinst du vielleicht das, die Hungersnot, die sie mal erwähnt haben? Die
Lucy, Hungersnot,
Lucy
stimmt,
erwähnt das genau. Gegenüber am Ghoul, oder dass ihr Vault auch eine Hungersnot war und dass alle einander geholfen haben, bla bla bla.
Genau. Und genau. Jetzt super, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, das spielt auch noch eine Rolle. Ich habe das Gefühl, wahrscheinlich ist das, was man ihnen gesagt hat, was das war, eine Hungersnot. Wahrscheinlich ist das aber eben das, was wirklich passiert ist. Oder irgendetwas, genau, nicht ein Hunger, vielleicht ein Krieg. Ich glaube, das war meine Theorie, gewesen, dass die wahrscheinlich irgendeinen Krieg hatten und danach einfach aus PR-Gründen sozusagen gesagt haben. Als Hungersnot verkauft haben, damit man nicht das Gefühl hat. Aber wie passt es denn damit tatsächlich zusammen, dass der Hank McLean ja gleich eine Hochzeit arrangiert mit denen? Also der muss dann da gleich
ein Krieg würde ja jeder mitbekommen. Du kannst ja im Wald so Zeugs nicht verstecken. Ein Kampf das gegen den Nachbarswald. Das kann im Ring auch nicht beurteilen.
Ah, das stimmt auch wieder. Hey, und vor allem ja, der Hank. Was, irgendwie etwas ist ja noch mit dem, weil alle sagen, ja, der Hank ist nicht der, wo du meinst, wer er ist. Oder? Also irgendetwas, ein Dreck am Steck hat er ja trotzdem, aber irgendwie kann das gleich nicht. Ah, es ist spannend, ich liebe so Mystery Box, ich liebe das.
Und dabei der beste Teil, und einer der besten Teile ist ja, der kommt ja erst noch eigentlich in dieser Folge, oder?
Ja, das ist das, was ich glaube, Tommy, willst du, ist das der Lieblingspart?
Ja, genau, sind wir dann nicht mehr Vault, sondern sind wieder beim Ghoul und bei Lucy und wir erfahren endlich, wieso dass der Ghoul Lucy noch hat und wieso dass er sie mitschleppt durch die Ödnis. Sie gehen nämlich zu einem Super-Duper-Mart und der Ghoul will Lucy dort für Medizin verkaufen, also für seine Drogen, für seine Ampullen, die er braucht, damit er nicht zum Feral Ghoul wird. Und Super-Duper Mart, da habe ich mich sehr darauf gefreut, dass wir so einen sehen, weil in den Games sind das immer so sehr, sehr gefährliche Orte gewesen, wo sich meistens so die Raiders versteckt haben. Und sehr eben gefährliche Orte, wo sie sehr verwinkelt waren, sehr dunkel und du hast Gegner nicht gut gesehen. Und die haben mich sehr, sehr darauf gefreut. Das war immer creepy in den Games. Und von dem her habe ich auch erwartet, dass wir hier Raiders drinnen sehen, dass irgendetwas Schlimmes wird passieren, aber Es ist etwas Schlimmes passiert, aber komplett anders, als ich es erwartet hätte. Und eben der lustige Moment oder die ganze lustige Dings, wo ich am Anfang angedeutet habe, ist das Ganze mit dem Snip-Snip gewesen, mit dem Roboter, wo die Lucy begrüßt, nachdem dass sie in den Super-Duper-Markt geschickt wird. Und schon allein, wo sie reinkommt, bevor das Snip-Snip kommt, mit der überfröhlichen Musik, die läuft in diesem Super-Duper-Markt. Aber du siehst einfach, es ist alles kaputt, es ist alles dreckig und eben creepy, irgendwie dunkel. Aber die ultra-fröhliche Musik, und dann kommt der Snip-Snip, der übertrieben fröhlich und freundlich ist, halt wie so ein Roboter ist. Der ist programmiert, um den Menschen zu helfen, um freundlich zu ihnen sein und begrüßen. Und Lucy hat schon Freude, okay, ja, der wird mir sicher helfen oder hey, hilf mir da draussen, ist ein Ghoul. Der hat mich hineingeschickt, der will mich verkaufen, ich weiß nicht, was los ist, der hat mir den Finger abgeschnitten, bla bla bla.
Und er hört dazu so, oh ja, genau. Ja, das ist aber nicht gut.
So mega, mega fürsorglich. So, genau, so ein Service-Roboter wirklich.
Und er hat auch, die Stimme ist im Englischen so der Matt Berry, der dem genau. Die Stimme gibt. Und den finde ich so lustig. Der ist ja What We Do in the Shadows, ist ja einer von diesen Vampiren. Und den finde ich so lustig. Der kann so gut reden. Und da habe ich auch grossartig gefunden, dass der im Game heisst, der eine, es gibt mehrere. Der eine ist der Cotsworth. Wo du so, wo im Fallout 4 dein Diener ist, sozusagen aus der alten Zeit. Aber ich habe auch das ganze Setting, das ist auch wieder so wirklich perfekt wie im Game gewesen. Der totale Kontrast zwischen irgendwelchen Leichen und lustigem Sound ja. Und dann irgendwie wuppidi.
Und einfach der Name Snip Snip.
Ja,
Schnipp, Schnapp, oder? So, okay. Und jetzt, nachdem wir dir den Finger wieder angenäht haben, jetzt nehme ich dir deine Organe. Ja, mal schnell genau. Festhalten, ich mache nur einmal schnell Snipp, Snipp und dann...
Vor allem der Dialog war so gut, gewesen, weil sie sagt, ah, oh, ich habe so Angst gehabt, dass ich da irgendwie als Sexklaff verkauft werde. Und dann so, was, Sexklaff? Disgusting.
What a disgusting idea.
Ja, I only want to harvest your organs.
In dem schönen britischen Akzent natürlich. Ja, herrlich,
Mann. Bin doch nicht so ein Barbar.
Ich nehme nur deine Organe raus.
So gut. Aber sie schafft es sich zu befreien.
Ja, ich weiß nicht, wie gut es die Organe hätten können rausgenommen werden mit dieser Sage, die der Roboter hat. Die hätte ein bisschen destruktiv ausgesehen, sagen wir es mal so.
Nein, Snip, Snip.
Aber genau, sie wird ja nicht transportiert in den OP-Raum, wo die Organe rausgenommen werden. Und auf dem Weg sehen wir ja noch zwei Menschen, die in diesem Super-Duper-Markt sind, die völlig stoned Fernsehen schauen. Die haben mich so ein bisschen erinnert an Jay und Silent Bob oder so irgendetwas. Sehr, sehr lustig, wie die einfach wahrscheinlich auf jeglichen Drogen, die sie bekommen können, dort hocken. Und sie dealen auch mit Drogen, darum ist der Ghoul auch da. Und sie haben mit dem auch gemacht, dass er 60 von diesen Ampullen bekommt, die irgendwie für 2 Monate länger sollten, wenn Lucy ihre Organe verkauft werden. Und auf dem Weg dorthin sieht ja Lucy noch ganz viele Ghouls, die eingesperrt sind in so Kühlschränke.
So, genau, so offen. Ja, stimmt natürlich.
Das Kühlschränke, oder? So ja, irgendetwas.
Vom Supermarkt natürlich, ja, logisch. Ja. Das finde ich auch, das ist so ein
Tiefkühlerabteil
ja, oder so genau.
Etwas. Was also ein tolles Bild gewesen, wie die dort so eingesperrt und gleichzeitig ausgestellt sind.
Und eine fällt dir ja besonders in Blick, die Martha heisst sie, glaube ich, wo, genau gleich wie der Roger, wo sie Episode vorher, oder ist sie in dieser Episode gewesen? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher.
Ist sie in dieser Episode?
In dieser Episode, wo genau gleich wie der Roger noch probiert zu sagen, I am Martha oder My name is Martha, My name is Martha. So, sie versucht noch normal zu bleiben, aber sie ist kurz davon, zum einem Monster zu werden. Die fällt ihr auf. Und genau, sie befreit sich dann von dem Organ-Roboter. Sie macht das kaputt und tut. Es ist irgendeine Spülmittel, nicht ein Spülmittel, sondern so ein.
Defibrillator hat sie genommen, um einen Schocken.
Ja, genau.
Zum Schocken. Ja, aber sie hat, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, auch irgendein. Irgendein Gift oder irgendwas.
Es ist auch wieder eins, wo es gibt im Ding. Ich weiß den Namen jetzt aber nicht.
Abraxo heisst es.
Abraxo Cleaner, genau.
Oder Rohr freimachen oder so.
Ja, ja genau. Abraxo Cleaner ist es.
Ja, genau.
Ist ganz sicher. Ja.
Tut sie ihm dann in seine Waffenkammer reinladen und geht dann die zwei Stoner bedrohen und sagt ihnen, dass sie sofort alle Ghouls freilassen, nur was sie nicht weiss, dass unter diesen Ghouls halt auch die Fewer Ghouls sind, die halt nicht mehr wie normale Menschen sich benehmen, sondern alles angreifen, was sich bewegt. Und dann wird es für 5 Minuten oder 3 Minuten zu einem recht geilen Zombie-Film.
Ja, voll.
Wobei mega praktisch alle die 2 und die 4 Zombies, die bringen sich gerade alle um. Ja. Wird so ein perfekter Shootout, wo so, ah, danke, zugeschaut, hat sich schön erledigt.
Er hat sich schön alles gegenseitig. Ja, und wirklich so best in der Walking Dead-Manier. Einfach ja. Wirklich, die sehen auch so ähnlich aus, die Zombies. So völlig, also eben Ghouls oder was auch immer.
Und Lucy muss nicht Martha töten. Also die ihr eigentlich ja. Wahrscheinlich am meisten Leid gemacht hat in dem Kühlschrank. Habt ihr das Gefühl, das hat irgendetwas mit der Lucy gemacht in dem Moment? Dass sie sich entscheiden, sie zu töten?
Ist das so irgendwie? Das ist aber ihr erster Kill,
ja.
Oder? Von der Serie. Ich glaube schon, dass man. Es ist ja nachher so sinnbildlich, wie sie sich nachher umzieht, die Rüstung anlegt, leitend alles. Und ich glaube, da wird jetzt langsam so die neue, taffe Lucy geboren in dieser Szene. Mhm. Die wurde also, eben nicht mehr so.
Ja. Also, taffe ist sie ja eigentlich wirklich vorher schon gewesen. Aber ich finde, ja. Das ist auch gefunden. Es ist so transportiert worden, wie. Jetzt hat sie halt auch wirklich mal am eigenen Leib gespürt. Manchmal musst du einfach durch den Dreck. Also, manchmal geht es halt wirklich nicht anders und dann musst du jemanden umbringen. Oder? Ich habe zuerst auch noch gedacht, gibt es in der jetzt noch Medis, aber. Logisch, das macht natürlich Sinn für die Entwicklung der Figur. Sie muss die selber umbringen. Und aber eben, bleibt dann aber gleich sich selber treu, weil sie dann ja am Ghoul dann die ganze Ampulle gibt. Wo ich jetzt aber im Fall trotzdem von Art gefunden habe, klar, man kann schon sagen, es passt, aber ich meine, so viel Gutmütigkeit wäre dann da trotzdem nicht unbedingt nötig gewesen, habe ich jetzt gefunden.
Ja, es sagt halt eben schon etwas. Es ist halt wieder ein Callback zu den goldenen Regeln. Ja. Behandle andere so, wie du selber willst, behandelt werden. Und sie macht halt wirklich ihren Punkt klar im Ghoul gegenüber. Sie sagt, vielleicht sehe ich irgendwann mal aus wie du, aber ich werde nie so sein wie du. Und wie kann das klarer gemacht werden, storytelling-mäßig, als dass sie statt dass sie jetzt irgendwie die Ampulle benutzt als Druckmittel, zum sagen, du machst jetzt, was ich sage, und dann gebe ich dir jetzt auch einen Pull oder so. Etwas ist das, was ich erwartet habe. Oder jetzt dreht sie den Spieß um und jetzt hat sie ihn im Griff. Und sie macht genau etwas komplett. Sie gibt ihm einfach alle Ampullen und sagt, da hast du eine Ampulle. Ich bin nicht so wie du. Ich habe Mitleid mit dir.
Was ich auch noch spannend gefunden habe, sie sagt nach Golden Rule, Motherfucker. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie wirklich am Fluch ist. Weil vorher hat sie immer nur gosh darn und so Zeug gesagt. Stimmt.
Holy moly.
Oder what the fudge. Oder fuck
what
und so.
What the fudge? We don't have fudge here. Genau. Das
ist sehr gut. Fuck hat sie vorher noch nie gesagt.
Stimmt.
Und jetzt hat sie es gesagt, aber sie verbindet es gleich mit der Golden Rule. Also es ist irgendwie so wie tougher geworden, hat sich ein bisschen angepasst an das Wasteland, aber bleibt ihren Prinzipien trotzdem treu. Irgendwie.
Ja. Genau. Und das hast du halt einfach mit dem Akt mega gut können darstellen. Darum ist es für mich jetzt nicht unglaubwürdig oder so, sondern es ist, glaube ich, auch wirklich der Punkt, Storytelling-mäßig her rüberzubringen. Sie bleibt Lucy im Herzen. Also, ja. Sie wird tough, aber sie bleibt Lucy. Und der Ghoul hat dann nachher seine letzte Szene und ich glaube, dort wird am deutlichsten, dass der Ghoul eben doch der Cooper ist, weil er geht zurück in die Klinik. Er hat natürlich seine Heli-Frau, ich habe es so geil gefunden, er geht in die Klinik und findet all die Hunderte von Ampullen, dringt sich einer nach dem anderen aus und du siehst sogar Freudentränen über seine Wangen laufen.
Das ist gut. Snifft alles rein, was er findet. Gluck, gut, ja.
Ohne irgendwie zu Hort oder so ein Dude, der haut sich alles rein. Und findet dann eine Videokassette von einem alten Film, wo sich schon die zwei stoned Typen angeschaut haben. Und das ist zufälligerweise ein Film von Cooper, noch als TV-Star. Und was noch der geiler Callback ist, es ist nicht einfach nur irgendeine Szene von Cooper als Cowboy, sondern genau die Szene, die man eine Folge vorher gesehen hat, wo er gesagt hat, ja, ich will aber meinem Feind nicht in den Kopf schiessen. Und der Regisseur gesagt hat, bitte mach einfach, was man dir sagt. Und jetzt kommt die Szene und was macht der Cooper? Er schiesst seinem Gegner in den Kopf. Und ja, ist irgendwie wie auch ein bisschen so für mich so ein guter Moment, ist das wie so der Cooper, der am Brechen ist? Ist das Sinnbild, wie er nachher später als Ghoul bricht und so und eben dann nicht mehr der ist, der John Wayne-mäßig immer das Richtige macht und seinen Prinzipien treu bleibt, sondern eben anders als Lucy seinen Prinzipien nicht treu geblieben ist oder sich hat beugen lassen, brechen lassen von dieser Welt. Ist vieles, ganz vieles finde ich in so einer kleinen Szene, in so einem kleinen Detail drin.
Ja, voll. Ich glaube, ich kann das auch so deuten, dass es wie so, dort hat er auch sozusagen seinen Weg eingeschlagen, weil das ist halt der Weg. Oder? Man muss halt machen, was einem gesagt wird, was sozusagen die Umwelt von dir erwartet oder so. Und darum ist er auch der Ghoul, wie er ist. Und habe ich jetzt auch den Eindruck gehabt, jetzt hat er das gesehen und überdenkt vielleicht nochmal. Damals habe ich eigentlich anders gedacht.
Mhm.
True. Ich finde es geil, dass sie, also es ist jetzt ein paar Mal in der Serie schon passiert, dass so kleine Sachen pflanzt werden und dann am Ende von Episode kommen sie dann wieder darauf zurück. Beziehungsweise hier ist sie sogar am Anfang von Episode 3 gewesen, wo wir die Szene gesehen haben in diesem Studio. Ja. Und jetzt kommen wir nochmal zurück am Ende von Episode 4. Das finde ich immer geil, so kleine Sachen, die am Anfang aufgehen und am Ende wieder zugehen und durch so kleine Arcs innerhalb von der Episode oder innerhalb von mehreren Episoden. Wie in der zweiten Episode ist es mit dem Gift gewesen, wo Lucy am Anfang das Gift findet und am Schluss wird es eingesetzt vom Wildzig selber. Das finde ich immer cool, so kleine Sachen auftun und schließen.
Ich hoffe jetzt einfach, der Roboter kommt nochmal vor.
Ja, Snip soll überleben. Justice for Snip Snip.
Ja, das ist witzig.
Bring the Snip Snip Cut.
Bring back Snip Snip.
Ja, das wären sie gewesen, Folge 3 und 4 von Fallout, The Head und The Ghouls. Ich glaube, ich habe vorher den Titel vergessen zu sagen. Nächste Woche am Mittwoch geht es mit den nächsten zwei Fallout-Folgen weiter, Folge 5 und 6. Das mal geben wir die 50. Schauen Sie, falls Sie noch nicht geschaut haben. Und dann kommen wir da noch zurück zu der Spoilerfabrik. Würde uns freuen, wenn ihr uns wieder zuhören. Danke euch beiden fürs Mitmachen. Und ja, bis dann, nächste Woche. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Tschüss zusammen.